Ich finde das ein Skandal, dass wir in Deutschland alles vorgeben müssen. Das haben wir dem regierenden Bürgermeister gegenüber auch vor 10 Tagen mitgegeben, dass ich mir auch in einer Stadt wie Berlin wünschen würde, wenn man nicht nur den Tisch für oder das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat, sondern warum erfinden wir jetzt nicht mit einem CDU-regierenden Bürgermeister mal das Bündnis für die Wohneigentumsbildung? Auch der Bundeskanzler hat es sich ausgesucht. Ja, nun kann man immer sagen, es kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Wenn man Lindner und Habeck in der gleichen Koalition hat, wie sollen die bei vielen Themen auf einen Nenner kommen? Aber es war nun die Entscheidung von Scholz und dafür muss er jetzt sorgen. Und Clara Geiwitz ist bei vielen Sachen pragmatisch, aber ich würde mir auch wünschen, dass da auch die Politik weniger auf den BUND und die Wohnungslosenhilfe und die Kirchen hört, sondern erstmal mit den Bauverbänden, mit der Bauwirtschaft, mit der Wohnungswirtschaft, mit der Immobilienwirtschaft spricht.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Heute soll in Deutschland schon reguliert werden, bevor überhaupt gebaut wird. Dirk Wohlthof ist seit knapp einem Jahr IVD-Präsident. Kurz nach seiner Wahl haben wir unseren ersten gemeinsamen Podcast aufgenommen. Nun war Zeit für einen Rück- und einen Ausblick. Es ist dazu ein spannender Einblick in die Arbeit eines Verbandes, der wie alle anderen auch zwar in der Politik ein offenes Ohr findet, es meist aber beim Nicken bleibt. Dirk Wohlthof erzählt von einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Dreieck mit Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzminister. Über eine ehemalige Senatorin, die Eigentümer nicht als Wählerklientel sah und deshalb auch nicht dafür kämpfte, dass junge Familien eine Wohnung oder ein Haus kaufen können. Es geht um die schwere Geburt der degressiven AfA, warum die Opposition viel redet und dann, an die Macht gekommen, schnell das Interesse am Vorhergesagten verliert, um den Normenausschuss Bauwesen mit 400 Arbeitsausschüssen und damit auch um Regulatorik. Dirk Wohlthof spricht sich für Eigentum aus und das nicht nur für Viehverdiener. Er spricht über die Strafsteuerrechnung, über ESG und fordert ein Schulfach Unternehmertum und Wirtschaft. Zum Schluss verrät er, wie es um seine Fußballambition bestellt ist, wie sein Club Hertha BSC die Saison meistern wird und warum er seiner Frau nicht gestehen kann, dass er Fußball Italien nicht leiden kann. Viel Spaß mit Dirk Wohlthof. Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Werting bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Klappe die zweite. Für den heutigen Immobilieros Podcast, da machen wir mal sehr schön vor, dass man Versprechen, die man gibt, auch hält. Herzlich willkommen, lieber Dirk Wohlthof, oder vielen Dank, dass ich hier sein darf. Präsident des IVD, und wir haben letztes Jahr kurz nach Ihrer Wahl einen Podcast zusammen gemacht und haben uns dann verabredet. Es ist nicht ganz ein Jahr vergangen, aber wir wollten noch mal zusammen sprechen und das tun wir jetzt.
Prima, ich freue mich sehr. Danke, dass Sie da sind.
Dann sagen Sie doch mal, wie war denn so das erste Jahr für Sie als IVD-Präsident?
Ach ja, da ist schon ein bisschen was passiert. Ich habe ja damals gesagt, dass ich gerne auch der Präsident der gesamten Branche, der Makler, der Hausverwalter, der Sachverständigen, wir haben viele Unternehmer, auch Bauträger, Investoren, dass ich gerne für alle da sein möchte und dass ich vor allen Dingen auch für alle Regionen da sein möchte. Der IVD besteht aus 6 Regionen und ich habe in den vergangenen 11 Monaten alle Regionen besucht. Ich war bei den Akademien. Wir haben die Europäische Immobilienakademie in Saarbrücken, die einen tollen Job macht.
Was macht die?
Die macht die Grundausbildung für Immobilienmakler und Hausverwalter. Die hat seit auch 25 Jahren den Hauptstandort in Saarbrücken, ist da sehr dicht auch mit der IHK vernetzt. Und es gibt mittlerweile auch in Köln und in Hamburg und in Berlin Nebenstellen. Und die EIA ist bei uns sozusagen für die Basis, Ausbildung. Also wenn man insbesondere die jungen Leute und die anfangen, die kriegen da das Kaufmanns- oder das Handwerkszeug an die Hand gebracht, immer von Praktikern für Praktika. Und das war eine meiner ersten Reisen damals nach Saarbrücken im letzten Sommer. Und das ist schon toll, was die da machen. Und dann haben wir die DIA, die Deutsche Immobilienakademie, die sehr dicht an der Universität Freiburg angekoppelt ist, die dann so ein bisschen eher das Wissenschaftliche abbilden, wo man also einen Bachelor machen kann, einen Master machen kann, wo ganz spannende Immobilienthemen auch sehr, 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 sehr enge Nischen und sehr spezialisierte Themen durchgeführt und referiert werden. Und da sind wir sogar mit dem gesamten Präsidium und Bundesvorstand hingefahren, weil ich auch damals gesagt habe, wir müssen näher an die Akademien, jeder von uns muss verstehen, was eigentlich wo gemacht wird. Und einmal war ich selber da, einmal mit dem Bundesvorstand in dem Präsidium, um einfach auch mal einen Überblick zu bekommen, was alles geht. Und ehrlich gesagt kann man danach auch stolz sein, wenn man sieht, was für ein Niveau da ist, welche Themen abgebildet werden, auch wie viel junge Leute, mitteljunge Leute, auch erfahrene Leute in den Kursen sitzen. Und ich freue mich immer, wenn ich von der DIA aus Freiburg ja fast eine dicke Kiste bekomme mit Urkunden, die ich unterschreiben darf, wenn dann die Bachelor-Urkunden verliehen werden, gemeinsam auch mit Professor Raffelhüschen, der ja auch in Freiburg da einen super Job macht. Das ist immer toll zu sehen, wo wir überall auch als IVD drinstecken und auch dafür Sorge tragen, dass der Nachwuchs irgendwann die Professionalität haben, die wir der ganzen Branche ja auch wünschen und für die wir uns auch ein Stückchen verantwortlich führen.
Okay. Ich wollte es eigentlich so ein bisschen politisch wissen, aber ich quäle Sie schon noch ein bisschen. Sie haben in unserem ersten Podcast die degressive AFA gefordert. Die ist ja jetzt da, also geht auch ein bisschen auf Ihr Konto, lasse ich jetzt mal so gelten. Was haben Sie denn noch so geschafft?
Also die degressive AFA, wenn ich dazu noch zwei, drei Worte sagen darf, das ist natürlich auch eine harte Geburt gewesen, denn sie ist natürlich, man muss fast sagen, politisch natürlich nicht so gekommen, wie sie versprochen wurde. Sie hat viel länger gedauert, als sie uns avisiert wurde und auch uns hat sie kurz vorm Kanzlergipfel im September dann doch überrascht, denn natürlich haben wir drüber gesprochen. Ehrlich gesagt haben wir gar nicht vermutet, dass sie so kommt. Als sie dann da war, haben wir gehofft, dass sie schneller kommt, aber jetzt ist sie da und damit kann man arbeiten. Ich glaube, wir haben beim Gebäudetyp E auch einen guten Anteil, denn dass wir einfacher und auch experimenteller bauen wollen, das ist nichts Neues, aber keiner wusste so richtig, wie kann der Gebäudetyp E denn ausgestaltet werden. Und wir haben in der Bundesarbeitsgemeinschaft BID, wo der IVD ja auch dabei ist, mit dem Baurechtler Professor Leuperts bei der Exporeal der Bundesbauministerin ein Gutachten vorgelegt, wo er sehr detailliert aufgeschrieben hat, wie denn aus diesem Wort auch mal in der Praxis was gemacht werden kann. Und das ist jetzt eine der Leitlinien für Minister Buschmann, um das umzusetzen, das Gutachten von Professor Leupert, wo wir mit dem CIA, mit dem GdW, mit dem BfW doch sehr, sehr viel drüber nachgedacht haben. Und ich glaube, dass einfacher bauen, auch auf die Komfortstandards verzichten zu können, ohne immer über die Abweichung der anerkannten Regeln zu reden und da ein großes Risiko zu haben, dass man da wirklich einiges machen kann. Und bei Professor Leupert im Gutachten wurde das ja auch durchgerechnet, dass bis zu 10% der Kosten gespart werden können, nur dadurch, dass die Menschen und die Bauunternehmer ein bisschen besser selber entscheiden können, wie sie bauen. Und da soll man nicht an die Statik rangehen und da soll man auch nicht an den Brandschutz rangehen. Aber ganz ehrlich, wo die Steckdose genau ist, wie sie genormt ist, wie der Lichtschalter ist und wie groß eine Fuge sein darf, ob es 4 mm, 3 mm oder 5 mm sind. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir da einen guten Aufschlag geschafft haben. Und deshalb glaube ich auch, dass der Gebäudetyp E nicht ganz, aber auch ein bisschen auf unser Konto geht.
Ja, es ist schon ein bisschen absurd, wenn man Sie so reden hört und Sie da so aufzählen. Da denke ich dann auch immer so, gibt es eigentlich irgendwas, was noch nicht genormt ist?
Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Normen das sind. Aber ich glaube, es sind 3.700 baurelevante Normen. Und es gibt einen eigenen Normenausschuss Bauwesen, das ist der größte mit 400 Arbeitsausschüssen. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen.
Vielleicht sollte ich mal mit einem von denen einen Podcast machen.
Ja, wahrscheinlich brauchen sie dann einmal den Schraubenspezialist, einmal den Steckdosenspezialist und einmal dann den Fensterspezialisten. Aber das zieht sich halt einfach durch die Branche und das ist die große Hürde, dass wir alles kompliziert machen, ne? Dass wir in Deutschland alles kontrollieren wollen, dass wir alles vorgeben wollen. Und wenn wir nachher in die anderen politischen Themen reingehen, das ist, glaube ich, der Irrglaube der Politik, alles vorgeben zu müssen. Ich habe das mal so gelernt und so verstanden, dass die Politik dafür ist, Rahmenbedingungen außen links und außen rechts. Und in diesem Bereich muss man sich als Unternehmer bewegen können. Und gerade im Profibaubereich, wenn ein Profibauherr mit einem Profikäufer spricht und die verhandeln ihre Baustandards und sagen, hier kannst du drauf verzichten, nie zu Lasten der Bauqualität, also der Statik, des Brandschutzes, sondern dieser Komfortsachen, dann muss das erlaubt sein. Und ich finde das ein Skandal, dass wir in Deutschland alles vorgeben müssen und deshalb kann es nichts werden und deshalb ist der Gebäudetyp E. Und da bin ich auch froh, dass es bei Buschmann im Ministerium ist und nicht in anderen Ministerium, dass es da hoffentlich jetzt weitergeht, falls einige doch auch verstanden haben, dass wir da was machen müssen.
Mhm. In unserem ersten Podcast haben Sie auch gesagt, der soziale Unfrieden ist schon da und das knallt irgendwann. Habe ich es nicht gehört oder hat es noch nicht geknallt? Kommt es erst?
Ich glaube, es knallt. Ich glaube, es knallt schon in den Handwerkerunternehmen, wo man nicht weiß, wie man die Mitarbeiter weiter beschäftigen kann, weil kaum noch Aufträge da sind. Da knallt es unter den Unternehmen. Es knallt bei vielen Familien innerhalb der großen Städte, die keine Wohnung finden, die aus der Zweizimmerwohnung, obwohl sie zwei Kinder haben, keine Drei- oder Vierzimmerwohnung finden. Das ist nicht der große Knall, sondern das sind die ganz vielen kleinen Baustellen, auf die die Politik keine Antwort hat, weil sie sich halt auch überall einmischt und weil sie alles vorgibt. Und der große Knall, ich hoffe, dass wir ihn nicht hören, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben bei der Europawahl gesehen, dass viele Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was hier passiert. Wir haben jetzt noch wichtige Landtagswahlen. Wir haben im nächsten Jahr eine Bundestagswahl und ich hoffe, dass der Knall ausbleibt, der ganz große Knall, aber wenn ich in die Region reingucke und mich mit meinen Kollegen in den Bundesvorständen unterhalte, ich habe nirgends das Gefühl, dass irgendwie was von Entspannung ist, dass man Zufriedenheit hat, dass Angebot und Nachfrage sich irgendwie auf der Waage hält. Da mache ich mir weiterhin Sorge und hoffe, dass wenn wir uns in 1, 2, 3 Jahren wiedersehen, dass wir dann wieder sagen können, der ganz große Knall ist ausgeblieben. Ich hoffe es sehr.
Naja, vor der Bundestagswahl müssen wir ja auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen, damit Sie nochmal sagen können, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann können wir mal die Parteien durchdeklinieren und mal gucken. Ich bin dann Ihr Wahlometer sozusagen.
Ja, das wird bestimmt spannend. Also auch das machen wir ja vor jeder großen Wahl, unsere Leitfäden, dass wir die Programme überprüfen und mit Sicherheit auch der einen oder anderen Partei ein paar Vorschläge machen, dann auch in der BID mit den anderen großen Verbänden. Man hat schon das Gefühl, dass es auch den einen oder anderen gibt, der da durchaus dankbar für ist. Ja, es ist ja nicht so, dass alle Politiker kein Interesse haben.
Aber warum passiert denn dann trotzdem nichts?
Ja, weil das auch in der Politik so ist. Man achtet kurzfristig auf oder reagiert kurzfristig auf Überlegungen und ganz ehrlich, ich war auch ziemlich kurz nach meiner Wahl zum Präsidenten bei der CDU-CSU-Fraktion zum Thema Wohneigentum. Eine sehr hoch aufgehängte mit Spitzenpolitikern aus dem Bundestag zu dem Thema, wir müssen doch endlich mal was tun, die Menschen müssen ins Eigentum kommen. Das haben sie die Legislaturperioden davor, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Mal mit dem Baukindergeld, das war alles in Ordnung. Aber der große Wurf ist der CDU-CSU auch nicht gelungen, als sie in der Regierung war. Und auf einmal ist man in der Opposition und fordert andere Sachen. Und auch mit dem regierenden Bürgermeister hier in Berlin durfte ich vor 10 Tagen ein Gespräch führen mit meiner Bundesgeschäftsführerin, der auch noch mal sagte, was ich auch verstehe, Opposition ist halt irgendwie in der Politik schon einfacher und auch vielleicht ein bisschen angenehmer, weil man kann alles kritisieren, man muss es aber nicht entscheiden. Aber wenn man dann aus der Opposition endlich in der Regierung ist und man kann, dann muss man vielleicht auch so ein breites Kreuz haben, um zu sagen, ich setze jetzt das um, wovon ich überzeugt bin und nicht das, was vielleicht in der Mieterstadt Berlin oder in anderen Mieterstädten die Mieter wollen, sondern das, was am Ende für die Mieter auch das Richtige ist, nämlich mehr Angebot, weniger Regulierung. Und da müssen wir hin und den einen oder anderen Politiker gibt es, der da sehr genau zuhört, der sich auch was aufschreibt, der auch sich Gedanken macht, wie man das Thema zum Beispiel Eigentum in den nächsten Wahlkampf und dann hoffentlich auch in die nächste Wahlperiode reinschiebt. Denn das ist ein Skandal, dass das Thema Eigentum im Prinzip gar keine Rolle spielt. Wir haben hier in Berlin, in der Berliner Landesverfassung den Artikel 28. Da steht wortwörtlich drin, dass das Land Berlin die Eigentumsbildung fördern soll. Ich war beim Staatssekretär Machulik hier in Berlin vor ein paar Wochen wegen dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Der ist nun in Berlin der Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz. Das steht auf seiner Visitenkarte. Dann habe ich ihn gefragt, wer ist denn eigentlich für das Thema Eigentumsbildung hier in Berlin zuständig? Ja, ich, sagt er. Und dann sage ich, ja, was machen Sie denn? Na, es gibt bei der IBB da irgendwie ein Förderprogramm. Das Förderprogramm ist so schlecht, dass es keiner nutzt, weil es im Prinzip...
Ja, versteht keiner, oder?
Es versteht keiner. Sie haben wieder Eigentumsgrenzen, wo man dann sagt, derjenige kann sich dann kein Eigentum leisten. Also es wird nichts gemacht und wir haben gute Vorschläge, wir haben gute Beispiele, wie man da was machen kann. Und das haben wir dem regierenden Bürgermeister gegenüber auch vor 10 Tagen ja mitgegeben, dass ich mir auch in einer Stadt wie Berlin wünschen würde, wenn man nicht nur den Tisch für oder das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat, sondern warum erfinden wir jetzt nicht mit einem CDU-regierenden Bürgermeister mal das Bündnis für die Wohneigentumsbildung? Und das fand Wegner interessant und hat versprochen, dass er in diesem Jahr noch eine kleine Runde zusammenstellen will, um einfach mal zu gucken, wo könnten da die Punkte sein, wo man auch in so einer Mieterstadt wie Berlin, wo man 85% Mieter hat, sagen kann, liebe Mieter, der beste Schutz vor Mieterhöhung, vor Verdrängung, vor Altersarmut ist Eigentum. Und Eigentum ist nicht nur was für Reiche, sondern Eigentum ist auch was für Normalverdiener. Man muss nur die richtigen Stellschrauben finden. Und ich hoffe, dass wir dieses Thema erstmal in Berlin, aber dann im nächsten Jahr auch auf Bundesebene doch auf eine neue Ebene bringen können.
Das klingt ja aber fast ein bisschen so wie das Schneller-Bauen-Gesetz, was ja in meiner Welt den Namen nicht verdient hat, wenn das dann irgendwann, Monate später, irgendwann mal kommt und jetzt hier auch erstmal in einer kleinen Runde, da gucken wir mal und vielleicht in diesem Jahr. Es dauert halt alles viel zu lange, oder?
Es dauert alles viel zu lange, weil die Entscheidungswege halt einfach lange sind und auch keiner sich traut, eine Entscheidung zu treffen. Und nun komme ich aus dem Unternehmerbereich, habe mein Unternehmen vor 27 Jahren selber gegründet. Wenn ich mir länger Zeit gelassen hätte als eine Nacht drüber schlafen bei verschiedenen Entscheidungen, dann würde es mich heute nicht mehr geben oder zumindest nicht so geben, wie es mich gibt. Und das ist einfach ein politisches Problem, dass sich in der heutigen Zeit keiner traut, eine Entscheidung zu treffen, sondern dass man sich immer mit seinen Koalitionspartnern auch noch am besten noch mit der Opposition abstimmen muss, ob es funktioniert. Und das erleben wir auf Bundesebene mit Clara Geiwitz, die durchaus auch ein Gespür dafür hat, was richtig ist und was falsch ist. Aber sie kriegt es dann entweder bei Christian Lindner nicht durch oder bei Habeck nicht durch oder vielleicht auch mal beim Bundeskanzler nicht durch. Das ist auch eine Position, mit der ich auch nicht, oder da möchte ich mit ihr auch nicht tauschen, ja, zwischen Habeck und Lindner. Aber sie hat es sich ja ausgesucht.
Ungemütlich.
Und ja, und auch der Bundeskanzler hat es sich ausgesucht. Ja, nun kann man immer sagen, es kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Wenn man Lindner und Habeck in der gleichen Koalition hat, wie sollen die bei vielen Themen auf einen Nenner kommen? Aber es war nun die Entscheidung von Scholz und dafür muss er jetzt sorgen. Und Clara Geiwitz ist bei vielen Sachen pragmatisch, aber ich würde mir auch wünschen, dass da auch die Politik weniger auf den BUND und die Wohnungslosenhilfe und die Kirchen hört, sondern erstmal mit den Bauverbänden, mit der Bauwirtschaft, mit der Wohnungswirtschaft, mit der Immobilienwirtschaft spricht und danach dann guckt, wenn wir eine Lösung haben, wie schützen wir nachher die Menschen? Denn das ist falsch rum, dass heute schon in Deutschland reguliert werden soll, bevor überhaupt gebaut wurde.
Mhm. Jetzt plaudern Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also Sie sitzen da mit Frau Geiwitz, Sie sitzen da mit dem Bundeskanzler. Es eint ja alle in der Branche, ich glaube, in einem Satz zusammengefasst, die Politik soll sich raushalten. Dann erzählen Sie das jetzt so, jetzt haben Sie gerade so im Nebensatz gesagt, die verstehen das schon und nicken dann auch und dann?
Ja, und dann drehen sie sich um, gehen in die nächste Sitzung und dann passt es nicht in ihre Wahlprogramme und in ihr Wähler oder für ihr Wählerklientel. Ich glaube, das ist die größte Problematik, dass einige Politiker schon im kleinen Gespräch, und vielleicht darf ich da auch eine kurze Geschichte zum Bundeskanzler erzählen. Der Kanzlergipfel war am 25. September vergangenes Jahr und ich war am 21. September in Hamburg beim IVD Nord und habe dort Peter Tschentscher getroffen, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg ist, und habe ihm nach seinem wirklich guten Impulsvortrag, wo er dann auch sagte, wir brauchen mehr Marktfreiheit, mehr Unternehmertum, wir müssen auch die Stärken des Marktes für uns, für den Wohnungsbau nutzen. Habe danach noch mit ihm ein bisschen zusammengesessen und habe ihm erzählt, dass ich in 4 Tagen ja beim Kanzlergipfel seinen Vorgänger Olaf Scholz, der davor in Hamburg regiert hat, treffe. Und dann sagt er, ja, dann bestellen Sie mir dem Olaf doch mal schöne Grüße von mir. Und dann habe ich das genauso gemacht. Dann war ich mit Scholz, hatte ich die Möglichkeit, 3-4 Minuten alleine zu sein und sprach ihn an und sagte, Herr Scholz, schöne Grüße von Peter Tschentscher. Hat mich beeindruckt letzte Woche. Der hat auch zum Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, was ja sozusagen das Musterbeispiel in Deutschland ist. Die Hamburger haben es erfunden, damals im Übrigen auch mit dem IVD Nord, noch zu Olaf Scholz Zeiten. Da war aber ganz klar, da sitzt die Bauwirtschaft, da sitzt die Stadt, also der Senat, und da sitzen, glaube ich, noch die Kommunen irgendwie mit dabei. Fertig. Die bauen und die Baugenehmigung geben. Am großen politischen Tisch in Deutschland ist es so, dass da, ich glaube, 35 Partner sitzen. Davon sind 17 Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und 17 sind Deutsche Wohnungslosenhilfe, Deutscher Gewerkschaftsbund, BUND, Katholische Kirche, Evangelische Kirche. Da können wir weitermachen. Also Institutionen, die mit dem Bauen rein gar nichts zu tun haben, sondern die, bevor gebaut wird, eigentlich schon sagen wollen, warum Neubau nicht geht, weil Neubau teuer ist und weil Neubau Ressourcen nutzt und weil der Umweltschutz viel zu kurz kommt und weil eigentlich alles Mist ist, was gemacht wird. Und genau das habe ich Scholz mitgegeben und gesagt, wissen Sie, Tschentscher sagt, funktioniert gut, selbst in der Krise jetzt wird in Hamburg gebaut, nicht mehr ganz so, wie er sich das wünscht, aber da geht noch was. Und Olaf Scholz hat mich angeguckt mit seinem berühmten Blick und mir gesagt, würde ich mir auch wünschen, kriege ich hier aber nicht durch in der Regierung. Nun muss ich wieder sagen, es ist seine Regierung, die hat er gebildet und er weiß zwischen Habeck und Lindner wenig Spielraum. Ich habe ihm das ehrlich gesagt abgenommen, ja, weil er sich das genau angehört hat und er kennt es ja aus Hamburg, dass es funktioniert hat. Aber am Ende muss ich die Suppe auch auslöffeln, für die ich verantwortlich bin. Und da kommt mir dann zu wenig, dass er mit Clara Geiwitz überhaupt ein Bauministerium wieder hingestellt hat. Das ist ja der richtige Weg. Aber es muss aus dem Bauministerium halt auch mehr ermöglicht werden als verhindert werden. Und das zieht sich halt in ganz Deutschland, ob es in den Bezirken ist, ob es im Land ist, ob es im Bund ist. Man guckt nach den Problemen. Man reguliert, man sucht heute schon die Antworten darauf, warum das alles nicht geht. Und man sollte jetzt eigentlich mal sagen, 2 Jahre machen wir jetzt keine Kompromisse beim Brandschutz und bei der Statik und auch bei einigen anderen Sachen. Aber der Rest ist jetzt Wirtschaft. Und jetzt legt los, denn jede Wohnung in Deutschland, egal ob sie für 8 Euro vermietet wird oder für 30 Euro, jede neu gebaute Wohnung ist eine gute Wohnung. Und das haben einige verstanden, aber einige eben auch noch nicht.
Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das kommt einem ja so ein bisschen wie so eine Endlosschleife vor. Ne? Also die denken halt in ihrer Legislaturperiode und dann kommt ja die nächste Regierung. Die muss ja dann auch erstmal wieder ein Jahr sich einarbeiten. Da müssen Sie dann auch wieder hin und müssen sich wieder vorstellen und erzählen dann wieder neuen Menschen, wer Sie sind, was Sie machen und deklinieren von oben nach unten, was Sie sich wünschen würden. Gibt es aus Ihrer Sicht, also Sie sind ja Präsident, Sie müssen optimistisch sein, sonst würden Sie diesen Job ja nicht machen. Aber wie kommt man denn aus dieser Endlosschleife raus? Haben Sie eine Idee?
Ehrlich gesagt, ich bin optimistisch, aber ich bin schon ratlos auch. Ja, das ist das Bauen und Wohnen von einigen Parteien gar nicht gewollt ist, glaube ich, gar kein Geheimnis mehr. Ja, ich habe da mal auch ein Beispiel gehabt, wo mir eine sehr bekannte Berliner Politikerin, die sogar Senatorin war, gesagt hat, sie hat für das Thema Eigentum überhaupt gar kein Interesse, weil ihre Wähler wählen ihre Partei nur, wenn sie auch Angst haben vor Mieterhöhung, vor Verdrängung, vor Eigenbedarf. Und ein zufriedener Eigentümer, der wählt ihre Partei nicht. Wenn ich sowas höre von einer Senatorin, die ja eigentlich von meinem Empfinden das Wohl der ganzen Stadt im Blick haben sollte und zumindest als Senatorin ein Stückchen von der Klientelpolitik wegkommen sollte, dann verliere ich schon den Glauben. Aber das habe ich jetzt so oft mitgekriegt, dass ich den Glauben sowieso nicht mehr habe, sondern dass ich verstanden habe, dass Politik nicht häufig nicht das Beste für die Menschen will, sondern für ihr Klientel, für die nächste Umfrage und im Endeffekt für die nächste Wahl. Und ehrlich gesagt, mir fällt nichts Besseres an als eine Demokratie und eine Marktwirtschaft. Ja, aber das merke ich immer wieder, dass es halt in einigen Bereichen auch nicht perfekt ist. Es gibt keine Alternative. Da werden wir auch als Verband so lange für kämpfen und trommeln und mit so vielen Politikern sprechen, wie es geht. Aber es ist selbst für einen Optimisten manchmal schwierig.
Glauben Sie, dass es helfen würde, wenn man noch mehr erklärt? Weil mein Eindruck ist immer, die nicken zwar immer alle ganz fröhlich und tun so, als hätten sie es verstanden. Aber ich glaube, es gibt ja jetzt nicht viele. Es ist ja auch nicht deren ureigenste Aufgabe, jetzt alles über die Statik und die Steckdose und so zu wissen. Aber es gibt ja nun mittlerweile genügend Studien, wo drin steht, dass 30-35% der Kosten eben durch die Regulatorik hervorgerufen werden. Macht es Sinn, immer weiterzureden und weiterzureden, solange bis, keine Ahnung, es irgendjemand verstanden hat?
Ja, es ist halt die Frage, was die Alternative ist. Ja, wenn man nicht mehr spricht und nicht mehr redet, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber es ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, auch wieder ein Berliner Beispiel. Wir haben eine CDU-Regierung in Berlin, wir haben einen Finanzsenator, der ist von der Union, der das immer super fand, die letzten Jahre darüber nachzudenken, dass man die Grunderwerbsteuer für junge Familien aussetzt oder halbiert, damit die Leute einfach eine Möglichkeit haben, wieder ins Eigentum zu kommen. Denn das finde ich nach wie vor einen der Hauptskandale in der Immobilienwirtschaft, wenn eine junge Familie mit eigenem Geld, mit eigenem Risiko, mit 30 Jahren sich eine alte Doppelhaushälfte hier in Berlin für 600.000 Euro kauft, weil sie mit ihren Kindern einen Garten haben möchte, weil sie den Kindern ein ordentliches Leben außerhalb der lauten, pulsierenden Stadt liefern und bieten möchte, dass das erste Schreiben nach dem Notartermin oder eins der ersten Schreiben der Grundsteuerbescheid in Höhe von 36.000 Euro ist und auf der anderen Seite dann gesagt wird, wir wollen aber das Klima retten hier in Deutschland, dann finde ich, passt das nicht mehr miteinander. Und jetzt haben wir den Finanzsenator in der Position, wo er sagen könnte, Länderöffnungsklausel sollte es geben, wir könnten da was machen. Ja, die Haushaltsmittel geben es einfach nicht her. Ja, die Grunderwerbsteuer ist vermutlich die einfachste Einnahme, die der Staat generieren kann. Denn er macht überhaupt nichts, er wartet nur darauf, dass ein guter Makler hoffentlich einen guten Job macht und Verkäufer, Käufer zusammenbringt. Es gibt den Kaufvertrag und man kann eine sehr, sehr hohe Rechnung, eine Strafsteuerrechnung für die Eigentumsbildung schreiben. Und solange Politik nicht verstanden hat, dass es doch Staatsziel, eins der wichtigsten Staatsziele sein sollte, gerade junge Familien zu unterstützen, möglichst im Rentenalter dann eine abgezahlte Immobilie zu haben. Diese Menschen werden dem Staat niemals, sehr wahrscheinlich niemals auf der Tasche liegen, wenn sie mit 65 vielleicht dann doch nicht die Rente bekommen, die sie mal erwartet haben, aber zumindest keine hohe Miete zahlen müssen. Und das erlebe ich in meiner eigenen Arbeit als Immobilienmakler. Wie gut geht es den 70, 75-Jährigen im Alter, wenn sie dann mit 70, 75 ihr kleines Häuschen, ihre Wohnung verkaufen können? Dann können die sich ein würdevolles, gutes Leben im Pflegehaus in einer barrierefreien Wohnung leisten, was sie sich nicht leisten können, wenn sie 30, 40 Jahre nicht so mutig gewesen wären, Eigentum zu bilden. Und ich finde, da müssten die Gedanken mal ganz neu gesortiert werden. Das ist was Tolles, Eigentum zu bilden. Das muss in der Schule schon beigebracht werden. Spätestens in der Universität muss es ein Fach geben, was Wirtschaft, Unternehmertum, Eigentumsbildung heißt, um den Leuten zu zeigen, guck mal, wir haben zwei Menschen, Familie Müller und Familie Meier. Familie Müller hat ganze Leben lang gemietet. Familie Meier hat mit 30 sich eine Eigentumswohnung gekauft. Und so sieht's heute aus. Und dann haben wir die Beweise dafür, dass Eigentum sich in der Regel lohnt und dass es auch unabhängig macht. Und das sollte ein Staatsziel sein, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben. Und da fehlt mir auch das politische Verständnis, weil dann doch immer wieder nicht offiziell, aber um die Ecke gedacht wird, na, wir sind ein Land von Mietern, vor allen Dingen in den Großstädten haben wir häufig 75-80% Mieter. Na, wir legen doch keinen Wahlkampf auf die Eigentümer, das ist doch nur ein Viertel oder manchmal noch weniger. Und das ist dann Klientelpolitik, und Klientelpolitik ist in der Regel nicht gut, sondern man muss gucken, wie das Land, wie die Städte weiterkommen. Und das probieren wir immer wieder den Politikern mitzugeben. Manchmal klappt's, aber oft klappt's auch nicht.
Ja, wieder nicht so richtig positiv, verdammt. Jetzt, wir sitzen in Berlin, hier ist klar, es fehlt an Wohnungen. Es gibt ja aber auch Landstriche in Deutschland, wo Wohnungen sind. Da will aber keiner wohnen. Denken Sie das mit? Wie kann man Leute in eher ländliche Gebiete bekommen, in Gebiete, vielleicht auch Problemviertel, keine Ahnung. Spielt das bei Ihnen eine Rolle?
Naja, wir können die ganze Situation natürlich nicht ändern. Wir können darüber sprechen und sagen, es steht und fällt sehr viel mit Infrastruktur. Ja, also auch, es gibt ja viele...
Das nächste super Thema, woran man nichts ändern kann. Genau. So richtig.
Aber es gibt ja viele Bereiche, zum Beispiel auch in Brandenburg, die mittlerweile gut erschlossen sind an die Hauptstadt. Da können die Menschen gut außerhalb von Berlin wohnen und können trotzdem mit der Bahn in 45 Minuten mitten in der Stadt sein. Das ist der Hauptpunkt, und da muss halt das Große und Ganze gedacht werden. Und auch das ist ein politischer Fehler, dass sie dann ein Ministerium haben, das denkt bis hier, und dann kommt das nächste Ministerium, was bis da denkt. Und dann gibt es die Fachleute, die zwar Möglichkeiten aufzeigen, die aber vielleicht nur mit dem einen Ministerium sprechen, obwohl das andere auch mit am Tisch sein müsste. Also Infrastruktur, damit steht und fällt ganz viel. Ich glaube, das Potenzial, egal ob Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, dass man in die Außenbereiche geht und dort Möglichkeiten hat, wenn man die Außenbereiche, die Kieze, in den ländlicheren Regionen einfach attraktiver macht, dann hat man eine riesengroße Möglichkeit. Das sehe ich hier in Berlin ganz klar. Aber es geht halt auch nicht auf Gewalt, sondern man muss dann auch gucken, was will der Markt und was sind auch die Anreize für die Familien, und wo fördere ich dann vielleicht doch mal, oder wo lasse ich die Grunderwerbsteuer sein, oder wo finde ich andere Merkmale, damit die junge Familie aus dem Prenzlauer Berg sagt, hey, für die Kinder, für die Familie ist es besser, wenn wir 50-70 Kilometer Luftlinie rausziehen. Ich pendle als Mann oder als Frau zum Job, aber uns geht es insgesamt besser, und es entlastet den Mietmarkt, weil die Dreizimmerwohnung frei wird. Aber auch das wird politisch viel zu wenig gedacht.
Was aber ganz viel gedacht wird, ist ESG, Nachhaltigkeit. Auch da stapeln sich die regulatorischen Dinge, also vor allen Dingen beim E, bei S und G sind wir ja noch ein bisschen zurückhaltender. Sie hatten vor einem Jahr gesagt, das ist noch nicht so richtig in der Realität angekommen. Da haben wir ja viel über Bestand geredet. Im Neubau muss man ja nicht drüber reden. Sind wir da sinnvoll einen Schritt vorwärts gekommen?
Ach, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt vorwärts gekommen sind. In der Zeit sind auch wieder so viele andere Themen passiert, ob das die EPPD ist, wo wir dann auch in Brüssel waren und zum Glück den Sanierungszwang irgendwie auch mit anderen, aber auch wir mit Gesprächen in der Kommission im September letztes Jahr weggekriegt haben. ESG, das sind drei große Buchstaben, und die sind auch wichtig, aber keiner weiß richtig, wie ich sie umsetze und wie ich sie fasse. Und ehrlich gesagt kann man ja fast nur darauf warten, bis die Politik irgendwie ein ESG-Gesetz macht, wo sie genau mit 500 Normen vorgibt, wie was umzusetzen ist. Das wollen wir natürlich auch nicht. Es soll der Markt entscheiden, und der Markt, der entscheidet natürlich nachher auch in Richtung ESG, weil das die Menschen wollen. Aber ich darf es nicht vorgeben, und ehrlich gesagt finde ich da das Tempo vom letzten Jahr zum heutigen Termin, da sehe ich jetzt nicht die Fortschritte, die es eigentlich gebraucht hätte. Die Thematik ist wichtig, aber sie stottert.
Reden zumindest alle drüber. Vielleicht ist das der Fortschritt.
Ja, also...
Und geben vor, Ahnung zu haben, ja. Ne? Also es ist ja schon... Ja.
Aber wie Sie das sagen, das E, das ist mittlerweile ziemlich klar, aber S und G, das ist schwammig. Ja? Und na klar gibt es da die Fachleute, die ganz genau wissen, was es ist, aber es muss ja in der Praxis ankommen, es muss in der Branche ankommen, es müssen die Menschen verstehen. Und solange das nicht angekommen ist und die Menschen und die Branche es nicht versteht, ist noch viel Arbeit zu tun.
So, und jetzt reden wir mal über was ganz anderes, nämlich über Fußball. Haha. Wir haben letztes Jahr auf der Expo uns getroffen, und da haben Sie gesagt, Hertha-Fan. So, ich jetzt als Dynamo Dresden-Fan, ha, wird schwierig. Nein, aber...
Wie ist das letzte Spiel zwischen Hertha und Dynamo Dresden ausgegangen? Ich kann mich gut erinnern.
Ja, ist ja gut. So, und das wird jetzt was in der neuen Saison mit Hertha?
Naja, also ich bin ja gebürtiger Berliner und habe keine Wahl gehabt als gebürtiger Westberliner. Da gab es nur Hertha. Damals gab es zwar auch Blau-Weiß 90 und Tennis Borussia, das war aber keine Option. Deshalb bin ich ja Leiden gewöhnt. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf die neue Saison, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich bei Hertha positiv was tut. Ob das jetzt reicht für die erste Liga, das glaube ich nicht. Aber so ein Zusammenhaltsgefühl, ein volles Stadion in der zweiten Liga, 50.000 Zuschauer im Schnitt auch gegen Elversberg und Paderborn, das ist schon toll. Jetzt müssen wir mal gucken und... Es wäre, glaube ich, schön, auch für die Stadt, wenn wir nicht nur einen Köpenicker Verein hätten, sondern auch noch einen Berliner Verein. Und ich freue mich aufs erste Spiel gegen Paderborn. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist Leidenschaft bei mir, aber diese politischen Themen, die immobilienwirtschaftlichen Themen, die stelle ich dann doch noch in Vordergrund, weil die alle was angehen. Und wenn 50.000 Herthaner nachher froh sind, dann sind wieder 50.000 HSV-Fans traurig, dass sie es wieder nicht geschafft haben. Und deshalb ist das dann auch
sind
am Ende...
Sind die noch traurig? Das ist doch jede Saison ähnlich.
Ja. Das ist, am Ende ist es nur ein Spiel, es ist ein wichtiges Spiel, aber aus dem Alter bin ich raus, dass ich jetzt ganz doll traurig bin. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, denn Hertha gehört mit dem Stadion und auch mit dem Background in die erste Liga. Aber das sehen die Schalker genauso, das sehen die Hamburger so, das sehen die Kölner so und alle werden es nicht schaffen. Mal gucken, einer wird es wahrscheinlich schaffen, den haben wir alle nicht auf dem Zettel. Und ehrlich gesagt, ich drücke es auch Dynamo Dresden die Daumen, denn auch Dynamo Dresden hat zumindest was in der zweiten Liga zu tun. Das ist, glaube ich, auch klar.
Haben Sie selber mal Fußball gespielt?
Ich habe sogar mal Berlin-Liga gespielt, als ich noch jung war. Das war damals die höchste Berliner Spielklasse. Und habe das gemacht bis 1999, bis ich dann gemerkt habe, als Immobilienmakler verträgt es sich nicht so gut, wenn man dreimal in der Woche trainiert und am Wochenende noch ein Spiel hat. Und dann musste ich Prioritäten setzen. Und dann hat mein Trainer gesagt, du, Geld verdienen mit Fußball,
das wird nichts.
Konzentriere dich auf deine Immobilien und mach das ein bisschen aus Spaß. Aber das waren ein paar schöne Jahre. Ich habe sogar eine Saison als ganz junger Mann in der Oberliga gespielt. Da haben wir in Cottbus gespielt, da haben wir in Union gespielt, in Magdeburg gespielt. Sind zwar als Letzter mit dem Frohnauer SC damals als Letzter gleich wieder abgestiegen, aber auch das war als 19-Jähriger eine tolle Erfahrung. Kurz nach dem Mauerfall in Wernigerode und in Senftenberg, das war noch bevor es die unterschiedlichen Oberligen gab. Das war eine tolle Zeit, da habe ich viel, viel gelernt, aber auch schnell gemerkt, dass da auch
welche
irgendwann
Positionen haben die gespielt?
Rechtes Mittelfeld. Also damals hieß es noch rechtes offensives Mittelfeld, heute heißt es wahrscheinlich anders. Das war meine Position und das waren dann 5 Jahre Berlin-Liga bei Rapide Wedding damals und beim Frohnauer SC. Das war eine schöne Zeit, aber ging irgendwann nicht mehr und heute geht es gar nicht mehr.
Und bei der EM hat es ja auch nicht so richtig geklappt. Ne? Deutschland ist rausgeflogen und Ihre Frau ist Italienerin. Italien flog auch raus.
Ja, also da habe ich mich heimlich ein bisschen gefreut. Das darf ich zu Hause nicht so sagen. Für mich gibt es da nur Deutschland. Und mein bester Freund ist noch der Cousin meiner Frau, Italiener, mit dem ich seitdem wir Teenager sind, befreundet sind. Und ich war damals 2006 beim Halbfinale der Weltmeisterschaft in Dortmund mit ihm im Stadion. Wir hatten 2 Karten und haben uns als beste Freunde davor versprochen, dass wir Freunde bleiben, egal wie es ausgeht. Ich habe mir danach gewünscht, dass wir das nicht vereinbart hätten, weil das war diese 2 Tore in den letzten Minuten der Verlängerung für die Italiener war für mich eine der bittersten Niederlagen, die es gab. Deshalb mag ich Italien im Fußball nicht wirklich, aber da ich eine italienische Frau habe und auch eine Tochter, die auch italienisches Blut hat, musste ich zumindest so tun, dass ich für Italien bin, aber war ich nicht.
Sehr schön. So, Dirk Wohlthof, wir sind dann verabredet für nächstes Jahr zum Podcast. Da können wir dann auch die Hertha und die Dynamo-Saison besprechen und mal schauen, wie weit wir dann mit ESG, mit der Politik und mit allem Möglichen gekommen sind. Das machen wir auf jeden Fall, bevor Wahl ist.
Super. Ich freue mich, macht immer Spaß und ja, ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht. Ich glaube und bin davon überzeugt, es geht nur gemeinsam, es geht in der Branche nur gemeinsam, es geht mit den Menschen nur gemeinsam. Da dürfen nicht Mieter gegen Vermieter, nicht Eigentümer gegen Politik ausgespielt werden, sondern am Ende ist es für das Land wichtig, wenn alle wohnen können, aber man muss aufhören zu regulieren, man muss mehr ermöglichen. Und dafür sind wir bereit, dafür sind die Verbände der BID bereit, dafür sind andere bereit. Und deshalb freue ich mich immer, wenn Sie auch weiter aufrütteln und höre Ihre Gespräche auch gerne. Freut mich immer. Gemeinsam haben wir da noch eine Chance, hoffe ich.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.